Ja, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist eine Botschaft, die für uns so selbstverständlich ist, weil sie schon seit 2000 Jahren gilt. Und doch, wenn wir uns versuchen, hineinzuversetzen in das, was damals gewesen ist bei den Jüngern, dann fällt es uns wahrscheinlich genauso schwer wie am Karfreitag, das zu erleben, was wir da so erlebt haben. So ein wenig nachzuempfinden, wie dann wohl dieser Übergang gewesen ist zwischen dem, dass die Jüngerschar Passa feiert und plötzlich Jesus aus dieser Passafeier etwas ganz anderes macht und dann auch noch die Fußwaschung dabei. Und eigentlich muss das doch ein Diener machen und dann macht sich Jesus selber auf und wäscht den Jüngern die Füße. Das heißt, das ist schon etwas Neues, das ist etwas, was... Ja, was ist denn das? Das geschehe dir ja nicht, o Herr. Und Jesus sagt dann dem Petrus, auch vorher ja, weiche von mir, Satan. Das heißt, diese Zeit des Übergangs war für die Jünger nicht einfach. Das, was für uns seit 2000 Jahren gilt, ist für damalige Verhältnisse brandneu und kaum nachzuvollziehen. Also das heißt, wenn wir so einen Karfreitagsgottesdienst auf dem Fußboden sitzend nachvollziehen, so wie man im Orient damals gesessen hat, gelegen hat, dann ist das vielleicht so ein kleines bisschen, worauf wir uns einlassen. Und dann die ganzen unterschiedlichen Dinge, die man während dieses Passamahles isst. Also dann die bitteren Kräuter, um daran zu erinnern, dass die Zeit in Ägypten nichts Süßes war. Aber dann auch der Mörtel, der zwischen den Steinen gewesen ist, mit denen Israel hat arbeiten müssen. Es fehlt eigentlich noch Stroh und all diese Sachen. Es wäre noch Luft nach oben an solchen Stellen. Salz der Tränen. Dann das Fladenbrot. Wir halten Abendmahl einmal, dass jeder ein Stückchen Brot isst und da ist es Fladenbrot, ungesäuert, mehrfach gegessen mit Mörtel und mit was weiß ich was. Das ist schon eine besondere Sache. Und dann das Lamm. Bis zum Morgen muss alles davon aufgegessen sein. Denn am nächsten Morgen ging's ja los. Und dann viermal den Kelch, viermal den Wein. Das Blut des Lammes trinken. Diese Sache ist ja aus dem Vers aus 2. Mose 6 genommen, aus dem 6. Vers, die Aussonderung der Kelch, der Aussonderung der Heiligung, der Kelch der Befreiung, der Kelch der Erlösung, der Kelch der Annahme. Von dem Blut kann man offensichtlich beim Passamahl nie genug trinken. Und wir reichen den Kelch nur einmal durch die Reihen. Das ist schon etwas, wo wir merken und spüren, dass unsere christliche Tradition sich so ein wenig abgehoben hat von dem, woher das eigentlich kommt. Und das Besondere bei den Jüngern ist dann, dass sie merken, jetzt feiern wir Passa und dann nimmt Jesus den Kelch und dann nimmt Jesus nochmal das Fladenbrot und macht daraus etwas ganz anderes. Das ist mein Leib für euch gegeben. Das ist mein Blut für euch vergossen, der neue Bund. Und wenn wir uns versuchen hineinzuversetzen, dass ja die Jünger erwartet haben, dass es jetzt endlich losgeht mit der Befreiung. Das heißt also mit dem, dass man die Römer rausschmeißt und dann sagt Jesus ihnen, das ist mein Blut, was vergossen wird, das muss in den Herzen der Jünger ein Chaos angerichtet haben. Das geschehe dir ja nicht. Was soll das denn jetzt? Jetzt geht's doch los mit der Befreiung und du fängst an und redest von deinem Tod, so etwas Merkwürdiges. Und sie sind ja offensichtlich schon dabei zu entscheiden, wer dann wohl den Außenminister und den Innenminister und wer der Größte wäre unter ihnen, denn dann wollen sie ja die Römer rausschmeißen, Jesus ist der König und ich werde Minister und was werde ich dann und wer ist der Größte unter euch und unter uns und Jesus macht sich dann dran und wäscht ihnen die Füße, unter euch soll es so nicht sein. Das muss ein Chaos angerichtet haben in dem, was sie von Gott erwartet haben, was so ein normaler Messias so zu tun hat, dies und jenes. Und Jesus bürstet dem gegen den Strich. Was soll man davon halten? Was soll das denn jetzt? Es soll doch jetzt mit der Erlösung eigentlich richtig losgehen und du redest von deinem Tod. Das kann doch nicht sein. Das kann doch jetzt nicht alles aus sein, wo es doch jetzt eigentlich erst richtig losgeht. Und nun, Karfreitag, Ostersonntag, ist alles geschehen. Tatsächlich, Jesus haben sie umgebracht. 3 Tage müssen die Jünger warten. Was soll man da machen? Petrus sagt, ich gehe wieder fischen, hat ja doch alles keinen Zweck. Die Frauen waren offensichtlich die Ersten, die einigermaßen wieder klar denken können und gesagt haben, man kann die doch da jetzt nicht so liegen lassen. 3 Tage, nee, jetzt müssen wir hin. Das war der Horizont. Gerade waren sie dabei, das zu verarbeiten, dass er gestorben ist, dass er wirklich tot ist, dass sein Blut geflossen ist und wir haben es ja noch vorher getrunken. Okay, dann ist das wohl so. Warum auch immer, muss man sich damit abfinden und was jetzt? In den ersten Morgenstunden gehen sie los. Was bleibt? Ja, wenigstens das. Das Grab soll hergerichtet werden. Er selber soll hergerichtet werden. Man kann ihn doch da nicht so liegen lassen. Was bleibt von einem Glauben übrig, wenn man das, was man von Gott erwartet, Gott nicht erfüllt? Manchmal geht uns das ja genauso. Man erwartet bestimmte Dinge von Gott, die so ein normaler Gott so zu tun hätte. Mercedes vom Himmel regnet, irgend sowas, irgendwas, wo ich gesund werde, wo ich reich werde, wo ich schön werde, immer jung bleibe, das muss Gott so machen. Und wenn er das nicht tut, wenn er sich die Freiheit nimmt, anders zu handeln, das muss man erstmal verpacken, dass Gott nicht das tut, was ich von ihm erwarte, sondern dass er der König ist, dass er der Herr ist und dass ich nicht König bin und dass ich nicht Herr bin und ihm zu sagen habe, was er da so als Normalgott zu tun hätte. Wenn Gott sich die Freiheit nimmt, anders zu handeln, als wir es erwarten, was bleibt da von unserem Glauben? Wie setzt man das wieder zusammen? Der Predigttext. Markus 16, 1 bis 8. Als der Sabbat vorüber war, also der Samstag, der Sabbat ist vorüber, in den ersten Morgenstunden kann man wieder los. Also, man kann ihn doch da nicht so liegen lassen. Ist ja warm. Es geht doch nicht. Kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns denn den Stein vom Eingang des Grabes wälzen? Doch jetzt, als sie davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Das waren ja so riesige Rollsteine, damit wurden die Gräber verschlossen, damit die Tiere nicht an die Toten rangehen. Natürlich, das musste so sein. Aber wer rollt uns das Ding wieder weg? Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, der ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab, liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemandem etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Was für ein Evangelium! Sie sagten es niemandem. Es war so entsetzlich. es wird ein wenig deutlich von dem, wie die Jünger durcheinander waren, wie die Frauen durcheinander waren. Die frohe Botschaft. Sie hatten solche Angst, dass sie es keinem erzählten. Was ist das denn? O Herr, wo soll das denn noch hinführen? Wie soll denn die Christenheit entstehen? Wie soll denn die große Kirche Gottes entstehen, wenn so ein Anfang ist? Und sie sagten es niemandem. Ja, Jesus ist gestorben. Damit mussten sie sich abfinden nach Karfreitag. Das war so. Irgendwie hat Jesus das so gewollt. Aber einordnen konnte man es nicht. Keiner wollte es wahrhaben. Petrus hatte noch ein Schwert mit und fing auch an, das zu verteidigen. Ein Ohr musste dran glauben, er schlug es ab. Und Jesus sagt, hör auf damit, lass das sein, das soll nicht so sein. Wer rollt uns den Stein weg? Das ist der Horizont dieses Glaubens. Das wäre wahrscheinlich auch unser Horizont, Grabpflege, das Grab eines guten Heiligen zu verehren. Wir würden alle irgendwo hinpilgern, wahrscheinlich Jerusalem oder wohin man ihn dann wohl gebracht hätte. Vielleicht hätte man ihn später umgebettet nach Rom, denn da macht man das ja so. Wir wären alle nach Rom gepilgert und hätten das Grab des großen Mannes, der so selbstlos gewesen ist, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Er hat sich ganz bewusst dafür entschieden, die Schwerter nicht in die Hand zu nehmen. Und wir hätten ihn als Vorbild gehabt für ein friedliches Leben. Den muss man verehren. Den kann man doch nicht so liegen lassen. Den muss man umbetten in eine große, schöne Stadt, damit man ihn dann verehren kann. Das wäre unser Glaube geworden. Wenn Karfreitag übrig geblieben wäre, wenn wir tatsächlich den Tod eines großen Mannes in unserem Glauben als Zentrum hätten. War das Passamal nicht so zu verstehen? Das ist der neue Bund in meinem Tod, das ist es dann. Mein Leib wird gegeben, mein Blut wird vergossen, wir verehren einen großen Toten. Möglicherweise. An der Auferstehung hängt alles. Unser Glaube wäre mindestens auf der Hälfte, vielleicht bei einem Drittel oder so, hängen geblieben. Es ist wichtig wahrzunehmen, dass Jesus für mich stirbt. Ja. Und das wäre ein wichtiger Aspekt und ist ein wichtiger Aspekt in unserem Glauben. Ich muss mich nicht opfern. Ich muss nicht dafür bezahlen. Aber wenn das alles gewesen wäre, würden wir das Grab eines großen Toten verehren. Auch nicht schlecht. Aber wenn Jesus nicht auferstanden wäre, hätten wir die ganze Frage nach dem und was wird in der Ewigkeit nicht beantworten können. Jesus gibt neues Leben. Er hat neues Leben und er gibt neues Leben demjenigen, der an ihn glaubt, der in Verbindung lebt mit ihm. Jesus ist derjenige, der das Leben hat und der es gibt, demjenigen, wer es will. Das ist das Zentrum unseres Glaubens. Ohne Auferstehung wäre das nicht. Dann hätten wir ein schönes Grab, was wir bis heute bepilgern können. Und wo wir wahrscheinlich einmal im Leben hinpilgern müssten, damit wir es gesehen hätten, um richtig Christen zu sein. Wer rollt uns den Stein weg? Wenn das der Horizont ist, wie pflegt man ihn? Wie salbt man ihn richtig ein? Hoffentlich reicht die Salbe, die wir gekauft haben. Hoffentlich reichen die Mumienbinden. Das hatten die Israeliten ja in Ägypten gelernt, wie man Mumien macht. Hoffentlich reicht das. Er soll ja lange halten. Nur die Pharaonen haben ja auch ein paar tausend Jahre überdauert und werden heute noch ausgegraben und einigermaßen gut eingebunden und eingesalbt. Das hält ja ein paar tausend Jahre. Das ist in Ordnung. Ohne Auferstehung wäre unser Glaube da gelandet. Wer rollt uns den Stein weg? Wie machen wir das mit dem Grab? Wie läuft das mit einem Toten, den man über lange Jahrhunderte aufbewahren will? Die Frauen sind die Ersten, die den Blick wieder klar kriegen, dass man ihn ja da nicht so liegen lassen kann. Was ist mit den Männern? Waren nicht die Jünger, waren das nicht Männer? Warum lassen die ihn so liegen? Warum sind die mit ihren Gedanken noch ganz woanders? Und die Frage, wer rollt uns den Stein weg, müssten ja eigentlich auch die Männer beantworten können. Haben die nicht die starken Muskeln, wären die so ein paar Männer dabei? Und wenn die Frauen ihn schon salben wollen, dann hätten doch wenigstens Petrus und Johannes und wie sie alle heißen, den Stein schon mal wegrollen können. Wo sind die denn? Was machen die Brüder denn? Das ist so eine problematische Sache, wenn Glauben auf ein Männerherz trifft. Glaube, Kirche, Bibel hat für Männer immer mit Schwäche zu tun. Hast du es wirklich nötig, in die Kirche zu gehen? Kommst du mit deinem Leben denn gar nicht klar? Wir Männer haben da unsere Probleme mit, wenn wir dann zu Gott gehen müssen, um uns helfen zu lassen, weil wir nicht klarkommen mit unserem Leben. Ist das wirklich so? Wir müssen immer eine Entschuldigung finden. Ja, der Pastor ist gut, der Raum ist schön und wir trinken ja auch Kaffee. Ich gehe nicht nur, weil ich mit meinem Leben nicht klarkomme, sondern man muss doch immer irgendwie eine Entschuldigung finden, dass man als Mann glaubt. Bevor die Männer sich auf den Weg machen, wirklich Ja zu sagen, sie haben da mehrere Hindernisse, um wirklich in den Glauben hineinzuwachsen, weil wir ja stark sein müssen. Schuld zuzugeben vor einem anderen, zu sagen, ja, ich weiß, ich bin Sünder, das ist für uns Männer out, denn wir sind keine Sünder, wir machen ja alles richtig. Wenn Glaube auf Männerherzen trifft, Glaube und Frommes ist immer ein Zeichen von Schwäche. Ein Mann braucht keinen Gott zum Händchen halten. Das können wir selber. Wenn das die Frauen blauen, okay, aber wir doch nicht. Das heißt, wir reagieren immer sensibel darauf, wenn das mit dem Glauben zu tun hat. Und wenn sich Männer dann auf den Glauben einlassen und enttäuscht werden, sind sie doppelt und dreifach sensibel. Da gehe ich nie wieder hin. Das ist ja... Da braucht jemand ein falsches Wort zu sagen oder der Pastor muss irgendwas oder der Gemeindeleiter irgendwas anderes oder wie auch immer. Da gehe ich nie wieder hin. Das lasse ich mir doch nicht bieten. Wir sind da besonders sensibel, wenn wir uns schon mal auf den Weg machen, Gott unser Leben anzuvertrauen und wir sind enttäuscht von Gott. Lass mich damit bloß in Ruhe. Das Labor. Und das ist ja bei Thomas der Fall. Er hatte wirklich gedacht, Jesus ist der Messias und dann das. Er hatte wirklich gedacht, jetzt geht es los mit der Befreiung und dann lässt er sich kreuzigen. Ich glaube an gar nichts mehr. Also wenn das so ist mit dem Glauben, dann glaube ich an gar nichts mehr. Das lasse ich mir nicht bieten. Wahrscheinlich ist das Judas ähnlich gegangen. Judas hatte wahrscheinlich den Eindruck, Jesus ist zu lasch, zu schwach. Wahrscheinlich ging es ihm nicht um das Geld oder nicht nur, vielleicht ein bisschen auch ums Geld, aber nicht nur um das Geld, sondern es ging ihm wahrscheinlich dazu, Jesus mit dem Rücken an die Wand zu drücken, damit er endlich Farbe bekennt, denn er war wirklich davon überzeugt, dass Jesus der Messias ist. Dann muss der Mann doch endlich das Schwert in die Hand nehmen und die Befreiung lostreten. Startzeichen zum Aufstand. Und dieses ewige Rumgefasel von der Nächstenliebe und die Wange hinhalten und all solche Sachen, davon wird man doch nicht die Römer los. Meine Zeit nochmal. Bei den Römern kannst du keine Wange hinhalten, da musst du zwei davon wegschlagen. So macht man das mit der Befreiung. Und um Jesus dazu zu bringen, wahrscheinlich ist es wohl so, um Jesus dazu zu bringen, mit dem Rücken an der Wand zu stehen und endlich die Befreiung loszulassen, muss man ihn in die Hand der Feinde und dann schlägt er wahrscheinlich endlich los, möglicherweise. Dass das nicht so gelaufen ist, bringt ihm die totale Verzweiflung. Er macht Selbstmord. Er kommt damit überhaupt nicht mehr klar. Thomas, der sagt, ich glaube an gar nichts mehr. Judas, der sagt, jetzt ist alles verloren. Und Petrus, der bei Jesus bleiben wollte, bis zum letzten Moment, der schon das Schwert dabei hatte und aus der Scheide gezogen hat und schon zugeschlagen hat und dem Jesus sagt, steck das wieder weg, wir brauchen sowas nicht. Der ist so irritiert, dass selbst zwei, drei, eine Frau sagen kann, du warst doch auch dabei, und er sagt, ich kenne den nicht mehr. Irritiert. Männerherzen, wenn Glaube auf Männerherzen trifft und es läuft nicht so, wie sie sich das denken, da ist was schief. Und dann lassen sie die Frauen große Steine rollen, weil sie selber noch nicht klarkommen mit dem, was da so Jesus getan hat. Wie sich Gott die Freiheit nimmt, selber zu handeln. Und am Ende vor den Männern, da geht ja unser Predigttext hin, hatten die Frauen Angst, den Männern von der Auferstehung, von dem Engel zu berichten. Oh, sagt ihnen das bloß nicht, die kommen damit überhaupt nicht mehr klar. Glaubenshelden, die einen wie die anderen. Die einen, die wahrnehmen, dass man sich um das Grab kümmern muss, und die anderen, die vor lauter Zweifel nicht mehr wissen, wo vorn und hinten ist und sagen, ich glaube an gar nichts mehr. Es ist sehr ernüchternd wahrzunehmen, wie wir selber festgefahren sind in unseren Vorstellungen, wie Gott denn so handeln muss, wie Jesus so tun muss, was so ein Messias machen muss. Und wenn man sich selber mal den Spiegel vor Augen hält, dann sind wir doch auch so, dass wir von Jesus bestimmte Erwartungen haben, wie so ein Jesus mit uns umgehen müsste, was er so alles tun muss. Und wenn er das nicht tut? Wenn er uns enttäuscht, weil er uns einer Täuschung beraubt? Wie würdest du denn reagieren, wenn Jesus dich enttäuscht, weil die Wahrheit woanders liegt? Würden wir das einfach so wegstecken? Ich würde sagen, mir würde es wahrscheinlich ähnlich gehen. Wenn Gott mich enttäuscht, wenn ich bestimmte Erwartungen hätte an das, was so ein Gott so tun müsste, mir wird es wahrscheinlich ganz genauso gehen. Ich würde auch erst mal sagen, dann eben nicht, dann soll doch Gott selber irgendwie, soll er im Himmel rumfliegen oder was er auch immer so macht, aber mit mir hat das nichts mehr zu tun. Wir würden doch genauso reagieren, enttäuscht sein, da gehe ich nie wieder hin, das lasse ich mir nicht bieten. Wenn Männer Befreiungswünsche haben, dass man das ganze Land regieren müsste, Machtvorstellungen, wer von uns dann Außenminister werden würde oder all solche Sachen, man hat ja bestimmte Vorstellungen. Die Frauen den Dienst am Verstorbenen, am Grab zu ihrem Glaubenshorizont machen, ihren Alltag, ob dann die Salben reichen, haben wir genug Öl gekauft, sind die Binden lang genug und all solche Sachen. Man kann sich in solchen Dingen verzocken und kriegt gar nicht mit, dass Gott schon längst woanders ist. Interessant, was mir hier auffällt, ist, dass Gott all das, Männer und Frauen, hinter sich lässt und handelt. Er handelt, tak, 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 tak. Und es geht ja dann noch weiter. Dann mit der Himmelfahrt, wie wirst du das denn erklären? Dann mit der Geisterfüllung, wie wirst du das denn erklären? Das geht ja weiter. Mit der Auferstehung, das ist ja nicht das Ende. Dann geht es zack, zack, zack. Und Gott geht Schritt um Schritt um Schritt um Schritt und wartet gar nicht mehr auf seine Jünger. Und die kriegen das gar nicht mehr geregelt. Wie willst du einem Juden erklären, dass Gott einer ist und plötzlich sind es drei? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das geht doch theologisch überhaupt nicht. Wie soll ein Normaljude einem anderen normalen Juden sowas erklären, wo Gott nur einer ist und plötzlich offenbart sich Gott in dieser Art und Weise? Gott wartet ab einem gewissen Punkt wartet er nicht mehr, sondern er handelt, weil er ein lebendiger Gott ist. Damit muss man rechnen. Wenn man in seiner Nähe ist, weil er ein lebendiger Gott ist, handelt er, weil er handeln will. Jetzt geht es weiter. Jetzt geht es in Richtung Erlösung und Befreiung. Neues bricht sich Bahn. Gott überholt den Glauben seiner Jüngerschar. Das muss man sich erstmal reintun. Das ist eigentlich eine unfreundliche Machtübernahme. Gott macht einfach das, was er so vorhat. Und wir haben Schwierigkeiten, das zu erklären, bis heute. Die Christenheit streitet über 300 Jahre, wie man wohl die Trinität erklären kann. Aber Gott macht's einfach. Einfach so. Und die Beschneidung, brauchen wir halt auch nicht mehr. Das sind ja Dinge, die für das Judentum wesentlich sind. Wenn Gott das nicht mehr will. Ein lebendiger Gott, Neues bricht sich Bahn. Gott handelt. Das Wesentliche ist aber an dieser Stelle, dass man dann das, was man mit Gott erlebt hat, anderen nicht einfach überstülpen kann, weil das ist einfach zu viel. Und die Jünger selber, auch diejenigen, die es erlebt haben, die Frauen und Petrus, der ja dann doch zum Grab geht und Johannes ja auch und so weiter, brauchen mehrfach dieses, dass ihnen gesagt wird, der Herr ist auferstanden, der Herr ist auferstanden, mir ist er auch begegnet, der Herr. Und irgendwann kapiert man, ja stimmt, mir ist er ja auch begegnet. Da braucht man mehrere Initialfunken, dass es dann anfängt zu brennen, dass der Motor läuft. Auch bei den Frauen, die sich zuerst nicht trauen, das den Männern zu sagen, oh, sagt ihnen bloß nichts. Das sag mal einer Frau, wenn sie nichts sagen soll. Das geht ja gar nicht. Was muss da an Angst in den Herzen der Frauen gewesen sein, dass sie das dem Petrus nicht sagen? Und der Engel sagt es noch und sagt dem Petrus das auch. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Warum wird das extra hier wiederholt? Wahrscheinlich, weil Petrus so verzweifelt ist, dass er so traurig ist, so neben der Spur ist, und sagt es Petrus aber auch, denn der muss es auch hören. Und Jesus begegnet diesem Petrus ja auch nochmal extra, hast du mich lieb, fragt es dreimal, weil er Jesus dreimal verleugnet hat. Und sagt es dem Petrus auch, der braucht das jetzt. Wenn Glaube auf Männerherzen trifft, ist das schon schwierig und sie brauchen mehrere Initialzündungen, bevor das Ding anfängt zu laufen. Schon eine massive Sache. Nachher, bin ich jetzt aus? Nee, bin ich noch da. Nachher in Vers 9 wird ja berichtet, dass Maria Magdalena dann nochmal dem Auferstandenen begegnet. Und wir wissen von den Emmaus-Jüngern, wir wissen von, Paulus redet ja dann in einem seiner Briefe von 500 Brüdern, denen er auf einmal begegnet ist. Das heißt, dann sind mehrere solche Erlebnisse dann dabei, die deutlich machen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Interessant. Keiner hat damit gerechnet, weil nicht mal mit dem Tod zu Karfreitag haben sie gerechnet. Wie sollten sie mit der Auferstehung gerechnet haben? Nicht mal mit dem, dass er sterben wird für meine Schuld, haben sie gerechnet. Wie sollen sie mit der Auferstehung gerechnet haben? Die Evangelien sind kein Heldenepos. Eigentlich, wenn das so richtig gelaufen wäre, so ein richtig schönes Evangelium, dann wären sie möglicherweise dankbar vereint am Ostersamstag und am frühen Morgen, vielleicht bis in die Nacht zum Gebet zusammen, wären dann am Ostersonntag mit Fackeln zum Grab gezogen, weil sie die Predigt Jesu so richtig verstanden haben, dass er am dritten Tag auferstehen wird, und sie hätten ihn dann mit dem Grabstein weggerollt, in Empfang genommen. So müsste das doch eigentlich da stehen. Die Jünger waren mit Gebet die ganze Zeit seit Karfreitag zusammen, gehen mit Fackeln zum Grab, holen ihn da raus und sagen, schön Herr, wir haben erwartet, dass du auferstehst. Das wäre ein Glaubenshelden-Epos. Die Evangelien sind genau das Gegenteil. Keiner glaubt das. für mich ein Stückchen Glaubwürdigkeit. Denn Gott überrascht seine Jünger total. Wenn sie es erwartet hätten, hätte man vielleicht sagen können, das haben sie selber so initiiert. An dieser Stelle wird deutlich, es ist kein Ruhmesblatt. Alle Evangelien berichten davon, dass Jesus der Auferstehungskragen geplatzt ist. Er schimpft die Frauen aus, er schimpft die Männer aus, er macht so richtig Strich drunter. Wie kommt ihr eigentlich dazu, nicht zu glauben, dass ich auferstanden bin? So eine Schweinerei. Er schimpft sie alle aus. Das heißt, die Evangelien münden alle da hinein, dass Jesus seine Jünger sich erstmal richtig zur Brust nimmt und sagt, Leute, so geht das aber nicht. Das ist kein Ruhmesblatt der christlichen Kirchengeschichte. Aber es macht deutlich, wie wir als Menschen sind. Wir reden von Gott, erwarten von ihm irgendwelche Dinge. Und wenn er handelt wie ein lebendiger Gott, dann sagen wir, nee, so kann das nicht sein. So nicht. Das ist schon interessant. Mir wird deutlich daran, unser Glaube hängt mit allem an der Auferstehung. Es ist kein Märchen. Unser Glaube hängt mit allem an der Auferstehung, weil er selber derjenige ist, der das Leben hat und das Leben verteilt. Ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes in meiner Hand. Punkt. Und ich gebe das ewige Leben demjenigen, dem ich es geben will. Punkt. Das Leben kommt aus der Hand Jesu. Deswegen ist auch unser Glaube sehr intolerant. Ohne Jesus ist nicht. Da geht es nicht um Frömmigkeit, da geht es nicht um Religiosität, da geht es nicht um die Menge der Gebete, die man spricht, oder um die Menge der Pilgerreisen irgendwohin, sondern es geht um die lebendige Beziehung zu Jesus Christus, der auch verstanden ist. Das ist es. Egal zu welcher Konfession man gehört, darauf kommt es nicht an. Sondern um die Beziehung zum Auferstandenen. Ist das eine lebendige Beziehung oder ist das nur ein Märchen, was sich in deinem Leben irgendwie zur Tradition entwickelt hat? Und diese Frage kann nur jeder für sich selber entscheiden. Und Gott hat offensichtlich kein Problem mit einem Zweifler wie Thomas, der sagt, ich glaube jetzt an gar nichts mehr. Gerade demjenigen begegnet er extra noch einmal. Und wenn man sich das im Johannesevangelium durchliest, dann wird deutlich, dass Thomas, der Zweifler, derjenige ist, der Erste ist, der dieses Spitzenbekenntnis der Christenheit formuliert. Mein Herr und mein Gott. Das sagt bis dato noch niemand. Der Zweifler, der überzeugt ist, dem Christus persönlich begegnet, ist derjenige, der das höchste Bekenntnis der Christenheit formuliert. Mit Zweiflern hat Gott kein Problem. Aber mit Menschen, die heucheln, die nur so tun, als ob sie dazugehören, damit hat Gott ein Problem. Die Leute, die ernsthaft sagen, ich glaube an gar nichts mehr und denen Christus dann begegnen kann und sie überzeugen kann, das sind seine Leute. Mein Herr und mein Gott. Also, wir verehren nicht nur einen großen Toten, den dann möglichst gut einbalsamiert, damit er 5000 Jahre hält. Wir verehren nicht nur eine große Idee, eine Gewaltfreiheit im Namen Gottes. Ein großes Vorbild. Jesus hat das Schwert, was er eigentlich hätte nehmen können, abgelehnt. Wir verehren nicht ein Gesellschaftskonzept der Gewaltfreiheit, was auf dieser Erde wahrscheinlich sowieso nie in die Tat umgesetzt werden kann. Wir verehren nicht einen mutigen Mann, der den Oberen und den Frommen die Stirn geboten hat, bis zum letzten Atemzug, der Revolutionär, der jüdische Robin Hood aus Galiläa und Judäa, sondern wir verehren den Auferstandenen, der das Leben hat Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das ist allerdings intolerant. Denjenigen gegenüber, die durch Religiosität zu irgendeiner höheren Macht oberhalb dieser Erde kommen möchten. Wir verkünden Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Amen. Lasst uns miteinander beten. Wer betet?